ARD. Viele Verletzte bei Kirmes. Wie sicher sind Feuerwerkshows?
Depression im Alter. Warum die Diagnose oft so schwierig ist.
Und Kommentar gelöscht. Wie verlässlich sind die Bewertungen bei Google?
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Guten Morgen, heute ist Montag, der 21. Juli. Da sind Magdalena Bienert und Philipp Lacomi für euch da. Hallo.
Ja, wunderschönen guten Morgen auch von mir. Und ihr hört uns hoffentlich in der ARD-Audiothek oder überall da, wo es sonst so Podcasts gibt. Und wir gehen rein mit einem Thema, was eigentlich am Wochenende für viel Freude in Düsseldorf sorgen sollte.
Wir können von Glück reden, dass da auch ein Damm noch war. Sonst wären wir auch getroffen worden. Mulmiges Gefühl. Komisches Gefühl. Es ist hart.
Das war Astrid Beicht-Schwab. Sie saß am Freitagabend in der ersten Reihe in einem Tribünenbereich beim Feuerwerk auf der Düsseldorfer Rheinkirmes.
Die Kirmes gehört mit rund 4 Millionen Besuchern jährlich zu den größten Volksfesten in Deutschland, findet direkt am Rhein statt und der festliche Höhepunkt der Kirmes ist eben das traditionelle Abschlussfeuerwerk plus Drohnenshow. Und dieses Mal explodierte laut Polizei ein Feuerwerkskörper in Bodennähe mit tragischen Folgen.
Ja, 19 Menschen sind dabei verletzt worden und 4 von ihnen schwer. Es ist wohl auch keiner mehr in Lebensgefahr und was wirklich Glück ist, dass auch direkt ein Mediziner privat vor Ort war. Der Kardiologe Amar Gusi wollte sich mit seiner Familie eigentlich einen schönen Abend machen und wurde dann zum Ersthelfer.
Ich habe mich dann um die Erstverletzten gekümmert. Es kamen dann auch weitere Helfer dazu. Wir hatten aber keinerlei Materialien, sodass ich die Kleidungsstücke der Verwundeten benutzt habe, um die Wunden abzudrücken und auch teilweise abzuklemmen. Denn die hatten teilweise auch wirklich schwere blutende Verletzungen. Und ganz betroffen hat mich die Verletzung eines Kindes gemacht. Er hatte nämlich eine Rakete direkt ins Gesicht abbekommen.
Oh Gott, furchtbar. Also wir gucken mal, wie sicher sind solche professionellen Feuerwerke. Der Verband der Feuerwehren Nordrhein-Westfalen sagt eigentlich sehr sicher. Die Auflagen sind da wirklich hoch. Am Freitag in Düsseldorf könnte möglicherweise ein Startbehälter umgekippt sein. Und dann flogen die Feuerwerkskörper eben statt in den Himmel so knapp über die Menschenmenge. Und die Explosionen haben dann eben auch die Menschen getroffen.
Ja. Das ist irgendwie ziemliche Horrorvorstellung auf jeden Fall. Die Kirmes wurde auch zunächst fortgesetzt, um eine Panik zu vermeiden. Der Veranstalter beendete das Fest dann aber am Freitag dann doch vorzeitig. Nach dem bisherigen Stand geht man von einem Unfall aus, aber um herauszufinden, ob es vielleicht doch einen anderen Grund gab, wertet die Polizei gerade viele Videos aus, auch von den Besucherinnen und Besuchern, um zu gucken, wie es halt überhaupt dazu kommen konnte.
Und sofort wird diskutiert, wie sicher sind solche organisierten Feuerwerke. Hier bei mir in Berlin gibt es jährlich die Pyronale. Das ist ein Feuerwerkswettbewerb, da wirklich wird 2 Tage lang im Olympiastadion professionell alles abgefackelt und gezündelt, was es hergibt. Die gibt es schon richtig lange und ich habe kurz mal recherchiert, also da scheint zum Glück noch nie was passiert zu sein, soweit ich weiß.
Ja, also bei meinen Erfahrungen auch so. In meiner Heimatstadt Halle gibt es immer einmal im Jahr das Laternenfest im August. Da ist es sowieso immer sehr trocken, deswegen wurde das Feuerwerk zuletzt jetzt auch meistens abgesagt. Aber wenn es stattgefunden hat, ist irgendwie auch nie was passiert.
Gott sei Dank. Und Martin Weber vom Verband der Feuerwehren NRW erklärt auch, warum solche organisierten Feuerwerke im Prinzip auch wirklich sicher sind.
Um bei so einer entsprechenden Veranstaltung ein Höhenfeuerwerk durchführen zu können, bedarf es ganz bestimmter Genehmigungsgrundlagen. Und da geht es schon los, dass die Veranstalter oder die durchführenden Fachleute sind von Fachfirmen für Pyrotechnik, die entsprechende Zertifizierungen haben, um überhaupt so ein Höhenfeuerwerk abschießen zu können.
Und Martin Weber betont auch, wie wir es auch wahrgenommen haben, dass bei Höhenfeuerwerken in den letzten Jahren auch wirklich keine Unfälle stattgefunden haben.
Ja, auch der Interessenverband der Pyroindustrie unterstreicht es nochmal. Wir haben es gerade eben schon gehört. Die verweisen auch auf die vielen Sicherheitsvorkehrungen bei Großfeuerwerken. Dazu zählen Schutzabstände. Die Organisatoren schauen sich dann vorher natürlich auch genau an, was genau gefährlich sein könnte. Gibt es da irgendwie Gefährdungspotenzial? Und begehen natürlich auch die Orte, von wo das Feuerwerk dann abgebrannt wird.
Die Rheinkirmes ist gestern dann zu Ende gegangen. Der Vorfall war ja am Freitag und dann hat es natürlich die anderen Tage stattgefunden. Und manche Besucher nimmt der Vorfall trotzdem mit.
Ich finde es sowieso gut, wenn ein Böllerverbot eingeführt werden würde, weil im privaten Rahmen da schon immer genug passiert ist. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es halt eben auf professionelle Art und Weise auch passieren kann. Und das gibt einem schwer zu denken, ne?
Ich finde die Tradition mit dem Feuerwerk schön und würde mich freuen, wenn es fortgesetzt wird. Ja, glaube ich nicht, dass das wieder passiert. Da werden jetzt neue Sicherheitsvorkehrungen getroffen oder besser überprüft. Deswegen mache ich mir da keine Sorgen.
Ja, Daumen gedrückt.
Ob es jetzt, ja, absolut. Aber ob es jetzt tatsächlich im nächsten Jahr trotzdem wieder ein großes Feuerwerk auf der Rheinkirmes geben soll, darüber wird jetzt erstmal diskutiert.
Unsere Kurznachrichten.
Eine Protestaktion hat das ARD-Sommerinterview mit AfD-Chefin Alice Weidel gestört. Mit Trillerpfeifen, Sprechchören und lauter Musik. Dahinter steckt laut eigenen Angaben die Aktivistengruppe Zentrum für politische Schönheit. Die AfD-Chefin hat das Open-Air-Interview im Regierungsviertel dann trotzdem fortgesetzt. Die ARD hat jetzt gesagt, sie möchte bei zukünftigen Interviews Vorkehrungen treffen, dass sowas nicht nochmal passiert. Das Interview und den Faktencheck findet ihr auf tagesschau.de.
Gegen den Kölner Kardinal Rainer Maria Wölki wurde eine kirchenrechtliche Anzeige eingereicht. Und zwar vom Beirat von Betroffenen sexualisierter Gewalt. Sie sagen, es fehle an Vertrauen, dass der Kardinal wirklich die ganzen Missbrauchstaten aufklären werde. Ein Gremium der Deutschen Bischofskonferenz fordert von Papst Leo XIV. Schritte gegen Wölki einzuleiten. Und das Erzbistum Köln weist die Anschuldigungen aber von sich und sagt, die Anzeige weise eine Reihe falscher Annahmen und Behauptungen auf.
So viele Menschen wie noch nie haben sich über Brief- und Paketdienste beschwert. Im ersten Halbjahr dieses Jahres kamen fast 23.000 Beschwerden bei der Bundesnetzagentur an. Es geht um verspätete, falsch abgegebene oder kaputte Pakete und Briefe. Fast 90% dieser Beschwerden betreffen die Deutsche Post und die DHL. Vielleicht habt ihr das in eurem Umfeld auch schon mal erlebt, Eltern, Großeltern oder andere Verwandte, die, je älter sie werden, weniger lachen, sich zurückziehen, irgendwie immer so ein bisschen bedrückt wirken. Ich habe selbst schon bei meinen Großeltern erlebt, dass sie so abwesend gewirkt haben und dann nicht mehr so viel gesagt haben. Aber ehrlich gesagt, hinterfragt habe ich es irgendwie nicht so wirklich.
Vielleicht denkt man dann so, naja, ist halt das Alter, ein schlechter Tag. Aber manchmal kann da auch wirklich mehr dahinter stecken und das ist gravierend, nämlich eine Altersdepression. Und wir gucken uns mal an, wie man so eine Altersdepression erkennt und was man dagegen tun kann.
Günter Schilbock aus Düsseldorf ist selbst Rentner und er beschreibt, wie schnell einen der Alltag runterziehen kann.
Ich habe das auch so erfahren, man sitzt dann morgens beim Frühstück und liest die Zeitung und und der Tag geht dann, wenn man sich nicht anders beschäftigen kann, geht er an einem vorbei. Ein Tag nach dem anderen.
Antriebslosigkeit und Niedergeschlagenheit zählen zu den Hauptsymptomen von Altersdepression. Und ja, ich kann mir das wirklich gut vorstellen. Das klang ja jetzt auch so, als würde er wahrscheinlich in einem Heim leben. Ja. Dass es auf Dauer sehr bedrückend sein kann, gerade wenn der Austausch fehlt oder die Freunde sterben ja auch tatsächlich alle weg. Ja. Und man kommt vielleicht auch selber nicht mehr so viel raus. Es wird immobiler. Ja, furchtbar.
Bei einigen kann das dann auch in eine schwere Depression führen. Also das ist wirklich nicht zu unterschätzen und so weit gehen, dass man nicht mehr weiterleben möchte. Mhm. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, Wolfgang Grupp, der langjährige Chef vom Klamottenhersteller Trigema, der hat Ende letzter Woche öffentlich gemacht, dass er einen Suizidversuch unternommen hat und zwar wegen einer Altersdepression.
Ja, das ist ja ein extremer Fall, der aber deutlich macht, dass wir in der Gesellschaft wirklich noch mehr über dieses Thema sprechen sollten. Das wird noch viel zu wenig gemacht, vor allem, weil die Betroffenen auch nicht gerne selbst drüber sprechen, sagt Thorsten Kudela. Er ist Hausarzt in Magdeburg und er merkt es auch immer wieder, Depressionen bei älteren Menschen zu erkennen, das ist gar nicht so leicht.
Dann ist es auch schwierig, das Ganze gegen den normalen Alterungsprozess abzugrenzen. Und das merkt man dann schon, dass die dann so ein bisschen wehleidiger werden, sich zurückziehen, sich nicht mehr freuen können, traurig sind. Also das kommt schon vor. Und das ist das Problem, was wir haben. Und da muss man eben dann so sensibel sein, das auch rauszufinden.
Er versucht das in seiner eigenen Hausarztpraxis mit gezieltem Nachfragen rauszufinden, ob mehr dahinter steckt. Gerade in Alten- und Pflegeheimen gibt es wohl eine ziemlich hohe Dunkelziffer. Er schätzt, dass so um die 40% von Altersdepression betroffen sind. Also ja, wirklich ein sehr hoher Anteil.
Ja, das ist wirklich hoch und es ist ja auch eine Generation, die das ja selbst oft noch gar nicht benennen kann, was es ist wahrscheinlich. Ist ja nicht so wie bei uns oder den Jüngeren, die wissen, aha, das könnte eine Depression sein. Ja. Renate ist auch schon in Rente gegangen und engagiert sich ehrenamtlich. Amtlich, zum Beispiel im Pflegeheim. Und sie kriegt dieses Thema auch immer wieder mit.
Das ist ein ganz großes Problem. Reden hilft, aber mit wem soll ich reden? Und ich glaube, da ist immer noch diese Hemmschwelle. Kann ich das sagen? Wem sage ich das?
Ja, hört man auch wieder durch, dass das darüber sprechen halt ganz wichtig ist. Mhm. Vielleicht können wir ja auch als Angehörige oder Freunde einen Schritt auf die älteren Menschen zugehen, sodass sie sich zumindest eher trauen, sich zu öffnen und man irgendwie dann so eine Atmosphäre schafft.
Ja, also gerade wenn irgendwie so Sätze fallen wie ich kann nicht mehr oder ich will nicht mehr, das ist auf jeden Fall ein Warnschuss. Da sollten wir aktiv werden. Und wir müssen uns auch klar machen, Depression gehört neben Demenz zu den häufigsten psychischen Erkrankungen im höheren Alter.
Viele ältere Menschen, die eine Depression entwickeln, hatten auch früher schon depressive Phasen, aber auch bestimmte Ereignisse können das natürlich auslösen. Zum Beispiel, wenn man in Rente geht und plötzlich nicht mehr arbeitet. Häufig kommt dazu ja dann auch, dass das eine finanzielle Belastung ist. Außerdem kann der Tod eines geliebten Menschen Auslöser sein, der Umzug ins Heim oder wenn Kinder und Enkel weiter wegziehen.
Also, wenn ihr das Gefühl habt, betroffen zu sein oder jemanden kennt, der sich verändert hat, es gibt auch Online-Selbsttests, zum Beispiel von der Deutschen Depressionshilfe. Die können ein bisschen helfen, das eigene Risiko einzuschätzen, ersetzen aber natürlich niemals den Weg dann zum Arzt oder Therapeuten.
Und für Angehörige und Pflegekräfte gibt es auch noch ein ganz gutes Angebot, so kostenlose Online-Schulungen. Die zeigen zum Beispiel, woran man eine Altersdepression erkennen kann, wie man das Thema anspricht und wo man Hilfe bekommt. Link dafür packen wir euch mal in die Folgenbeschreibung.
Und jetzt kommen wir zu einem völlig anderen Thema, Google-Bewertungen. Ja? Schlechte Bewertungen werden da offensichtlich regelmäßig gelöscht. Das hat mich ein bisschen geschockt, um ehrlich zu sein. Und wir schauen uns mal an, was dahinter steckt und ob man sich darauf jetzt überhaupt noch verlassen kann.
Ja, ich war jetzt gerade im Urlaub, muss sagen, dass ich da schon regelmäßig die Rezension von Restaurants, Attraktionen und Co. checke, ob die Leute da schon schlechte Erfahrungen gemacht haben. Schlechtes Essen, schlechter Service und sowas. Wenn das jetzt aber quasi zur Hälfte alles gelöscht wird, dann ergibt das ganze System ja gar nicht mehr so wirklich Sinn und ich brauche das dann auch gar nicht mehr machen.
Nee, also voll. Scheint tatsächlich regelmäßig vorzukommen. Marcel zum Beispiel, dem ging es so, er hatte ein Event-Dinner in Hannover gebucht mit einem 7-Gänge-Menü, Preis stolze 130 Euro pro Person plus Getränke und die Google-Bewertungen waren super, also hat er sich dafür entschieden. Nur als er dann da war, sah die Realität richtig enttäuschend aus.
Das war der einzige warme Gang, wo das Wärmste die Tomatensauce war, die man in der Colaflasche gekriegt hat. Das ist das kalte Carpaccio, was auch schon ein bisschen älter war und also jetzt nicht kurz vorher frisch, das war morgens zubereitet oder sowas.
Also für ihn passt das Preis-Leistungs-Verhältnis überhaupt nicht und schon am Tisch hat er das gemerkt und auch angemerkt und zu Hause dann auch wirklich eine ausführliche Ein-Sterne-Bewertung gegeben.
Die Rezensionen, die ich verfasst habe, waren ein Stern und habe aus meiner Sicht sachlich beschrieben, wo für mich da Schwachstellen sind und wo das nicht für uns gepasst hat.
Ja, etwas später bekommt er dann eine Nachricht von Google, seine Bewertung wird unsichtbar. Es heißt, er hätte, Zitat, böswillig die Unwahrheit gesagt, also Verleumdung ist da der Vorwurf.
Und Marcel hat Widerspruch eingelegt, Google prüft das nochmal, dann ist die Bewertung wieder online, aber ein paar Tage später plötzlich wieder weg. Also ein ziemliches Hin und Her, das ihn sehr frustriert.
Ja, und man kann sagen, er ist damit nicht allein. Kollegen vom ARD-Magazin Markt haben rausgefunden, dass es vielen Menschen so geht, dass ihre negativen Bewertungen halt einfach verschwinden.
So, jetzt ist natürlich die spannende Frage, wie funktionieren denn diese Prüfungen da bei Google? Also erstmal prüft eine KI, ob eine Bewertung überhaupt echt ist oder zum Beispiel einfach beleidigend. Aber auch echte Menschen schauen sich das an. Und wenn Google glaubt, da stimmt was nicht, dann kann die Bewertung tatsächlich gelöscht werden.
Ja, man kann dann Beweise nachreichen, also Rechnungen, Mails oder Aussagen von anderen, um zu zeigen, dass man wirklich vor Ort war, dass das also authentisch ist. Aber ob die Bewertung dann tatsächlich online bleibt, ist manchmal trotzdem unklar.
Und hinter diesen Löschungen steckt tatsächlich ein richtiges Geschäft. Also es gibt Firmen und Anwälte, die ganz offiziell damit werben, negative Bewertungen verschwinden zu lassen und zum Teil auch wirklich im großen Stil. Und eine dieser Firmen gehört Norbert Weber und er erklärt mal, wie das abläuft.
Ja, die Kunden kommen meistens entweder über die Webseite oder über Empfehlung, beschreiben kurz ihr Anliegen, bestellen die dementsprechende Menge, entweder an Löschungen oder an positiven Bewertungen.
Ja, bei ihm kostet dann so eine Löschung 69 Euro und er sagt, seine Aufgabe ist es, Unternehmer und Dienstleister zu schützen, denn oft kommen schlechte Bewertungen auch von Konkurrenten oder sind manchmal einfach unfair.
Also natürlich ist es wichtig, dass man sich gegen falsche oder beleidigende Bewertungen wehren kann, klar. Ja. Aber jetzt der Fall von Marcel zeigt natürlich auch, also manchmal verschwinden ja auch ganz ehrliche Kritiken und das ist dann schon problematisch. Google sagt offiziell, Bewertungen sollen echte Erfahrungen widerspiegeln. Gefakte oder gekaufte Bewertungen sind verboten, aber ja, das zu prüfen, was jetzt echt ist und was nicht, haben wir gerade gemerkt, ist in der Praxis offenbar gar nicht so einfach. So, und ich bin erstmal froh über die neue Woche und hoffe, dass mir mein Social-Media-Algorithmus endlich wieder neue Clips einspielt als das ganze Wochenende. Oh, ich glaube, ich habe alle Witze über Coldplay und über Singles und über Affären gehört, die es so gibt.
Ja, das Internet ist übergelaufen quasi. Der CEO Andy Byron, also der Mann, der beim Konzert von Coldplay seine Affäre im Arm gehalten hat, der ist übrigens schon mal zurückgetreten. Und die Personalleiterin aus dem Tech-Unternehmen, also die Frau, die er im Arm gehalten hatte, die ist erstmal beurlaubt.
War nämlich nicht seine Frau. Frau, die Ehefrau von Byron, hat auch schon mal ihren Namen gegen, also seinen Namen, den Heiratsnamen gegen ihren Geburtsnamen wieder eingetauscht, heißt es also auf Facebook. Mann, wilde Nummer das Ganze. Danke Internet dafür, aber ich wäre jetzt bereit für was Neues.
Ja, schauen wir mal, was kommt. Bis morgen auf jeden Fall.
Bis morgen.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Mitteldeutschen Rundfunk.